Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Mit Blick auf 30 Jahre Einheit berichten wir in einer losen Reihe über Ereignisse, die dazu geführt haben. Keine Gewalt, das haben die Demonstranten in Leipzig gerufen, als sie 1989 auf die Straße gegangen sind. Die Losung ist aufgegangen. Am 9. Oktober 1989 sind in Leipzig bei der Montagsdemo Soldaten und Polizisten am Straßenrand postiert, dazu Kampfgruppen aus den Betrieben. Über 70.000 nehmen an dieser im Nachhinein historischen Montagsdemonstration teil. Die Situation hätte eskalieren können. Doch das Motto »Keine Gewalt« setzt sich durch. Thilo Schmidt erinnert an die entscheidende Montagsdemonstration in Leipzig und an ihre Losung.
Ich halte zwei Losungen für die entscheidende Losung dieser Wochen, sage ich mal. Wir sind das Volk und keine Gewalt.
Montag für Montag werden die Demonstrationen größer. Demonstrationen, die im Anschluss an die Friedensgebete in der Nikolaikirche stattfinden. Die Macht scheint auf der Straße zu liegen und die Staatsführung wirkt machtlos. Am 7. Oktober feiert die DDR in Berlin ihren 40. Geburtstag. Mit internationalen Gästen, Prunk und Pracht. Es kommt zu Protesten. Polizei und Staatssicherheit gehen brutal gegen Demonstranten vor. Über 1200 Oppositionelle werden festgenommen. Unter diesem Eindruck steht in Leipzig zwei Tage später, am 9. Oktober, das nächste Friedensgebet an und die nächste Montagsdemonstration. Roland Wötzel, Mitglied der SED-Bezirksleitung Leipzig, erinnert sich.
Zu jeder Demonstration gab es erhöhte Aufmerksamkeit, aber am 9. Oktober sollte im Prinzip die Lage in Leipzig entschieden werden. Das hat natürlich unsere Anstrengung zur Gewaltlosigkeit noch verstärkt.
Die Leipziger Bürger gehen aus ihrer Angst heraus. Auf die Straße. Und die Staatsmacht rüstet auf. Hartmut Jentsch, damals Oberst der Grenztruppen.
Im Weiteren ist die Bildung der Hundertschaften dann verstärkt worden, in einem großen Maße, und sie standen alle in Leipzig zum Einsatz bereit. Die Historiker sprechen von 31 Hundertschaften, darunter die absolute Elite der Nationalen Volksarmeekräfte, des sogenannten Luftsturmregimentes 40 aus Lenin.
Polizeibereitschaften gehen in Stellung, dazu die alarmierten Kampfgruppen aus Leipziger Betrieben und Kräfte des Ministeriums für Staatssicherheit. In Leipzig, das ist vielen klar, droht ein Blutbad. Friedrich Magirius, Superintendent der evangelischen Kirche.
Ärzte und Krankenschwestern sagen, wir sind angewiesen und sollen Betten bereitstellen, Blutkonserven. Dann hat eine der Damen vom Fernsprechamt persönlich mich angesprochen und gesagt, Herr Magirius, ich muss Sie warnen. Was heute hier über die Leitung gegangen ist, macht mir solche Angst.
Doch es rumort auch in der Staatsführung. Erich Honecker ist bereits angeschlagen und SED-Funktionäre in Leipzig sind beunruhigt, der 9. Oktober könne ein Desaster werden. Roland Wötzel, Mitglied der SED-Bezirksleitung, sucht Gleichgesinnte, um ein Blutvergießen zu verhindern. Später wird die Gruppe als Leipziger Sechs in die Geschichte eingehen. Neben Wötzel, Jochen Pommert und Kurt Meyer von der SED-Bezirksleitung, der Theologe Peter Zimmermann, der Kabarettist Bernd Lutz Lange und Gewandhauskapellmeister Kurt Masur.
Wir fuhren zu Masur und so waren wir dann im Prinzip zu sechs und haben diesen Aufruf gemacht, der dort auch im Vorfeld, wo wir besprochen haben, vor allen Dingen gedacht war, dass es ohne Gewalt, keine Gewalt, diese Demonstration ablaufen sollte. Und ich glaube, die größere Bedeutung hat der Aufruf, dass die Sicherheitsorgane gehört haben, wahrgenommen haben. Es gibt in der Partei Kräfte, die für eine Situation sind, die auf friedliche Art und Weise diese ganze Demonstration zu Ende gehen lassen sollten.
Aber noch ist Honecker der erste Mann im Staat und der hat ein hartes Durchgreifen angeordnet. Zeitgleich reist Walter Friedrich, Leiter des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung, nach Berlin. Er übergibt Egon Krenz, im Zentralkomitee zuständig für Sicherheitsfragen, einen Brief. Der zentrale Satz darin: Egon, heute Abend darf in Leipzig kein Blut fließen.
Aber zum damaligen Zeitpunkt hat ihm Krenz auch mitgeteilt, die stärkeren Bataillone sind offensichtlich noch auf Honeckers Seite. So dass er nicht davon ausgegangen ist, dass das alles so glimpflich ablaufen wird, nicht?
Guten Abend zu Leipzig heute am Montag. Leipzig heute vor allem jedoch zu jenen Geschehnissen, die uns im Moment wohl alle bewegen, die so oder so jeden von uns berühren.
18 Uhr. Der Aufruf der Sechs wird im Sender Leipzig, einem Regionalprogramm von Radio DDR, ausgestrahlt. Und er wird über die 200 Lautsprecheranlagen des Stadtfunks auch in die Straßen und auf die Plätze der Innenstadt übertragen.
Die Leipziger Bürger, Professor Kurt Masur, Pfarrer Dr. Peter Zimmermann, der Kabarettist Bernd Lutz Lange und die Sekretäre der SED-Bezirksleitung Dr. Kurt Meyer, Jochen Pommert und Dr. Roland Wölze wenden sich mit folgendem Aufruf an alle Leipziger.
Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur.
Honecker soll gesagt haben, nun haben wir die Verräter in den eigenen Reihen.
Zehntausende ziehen am 9. Oktober durch die Innenstadt, während tausende Soldaten und Polizisten auf ihren Einsatzbefehl warten. Der Leipziger SED-Chef Hackenberg versucht vergeblich, Egon Krenz in Berlin zu erreichen. Im Verlauf der Demonstration ordnet Hackenberg selbst den Rückzug an. Ob mit oder ohne Zustimmung von Egon Krenz, ist bis heute nicht klar. Und er befiehlt, die Sicherheitskräfte sollen sich auf die Eigensicherung beschränken. Grenztruppenoberst Hartmut Jentsch.
Und damit ist klar, die DDR-Führung beherrscht die Straße nicht mehr. Aber sie existiert noch, die Grenze ist noch zu. Und ich glaube, die Zahl stammt vom Chef des Hauptstabes und Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates, Generaloberst Strelitz. Die DDR hatte 400.000 Mann unter Waffen.
Doch es bleibt dabei: keine Gewalt. Am 13. Oktober fahren Egon Krenz und Fritz Strelitz, Chef des Hauptstabs der NVA, nach Leipzig, um zu regeln, wie zukünftig auf Demonstrationen vorzugehen ist. Keine Provokationen, keine Gewalt, keine Anwendung von Schusswaffen.
Es war ein Moment der Gemeinsamkeit.
Kurt Masur, 1991.
Wie wir ihn in der Stadt Leipzig zuvor nie erlebt haben.
Der Aufruf der Sechs wird mit diesem Moment zur Staatsdoktrin. Hartmut Jentsch.
Es gab genügend Situationen, wo eine leiser Funke ein Anrempeln, ein Umstürzen eines Sicherungspostens, eines Offiziers, einer Absperrkette in Schusswaffeneinsatz, auch wenn er verboten war, ausgelöst hätte. Deswegen nochmal mein zutiefster Punkt der Erkenntnis: wenn es keine Gewalt gegeben hat, dann hat es sie von beiden Seiten nicht gegeben und war von beiden Seiten nicht gewollt.
Aber es war klar, die deutsche Vereinigung kam und damit war klar, wer ist der Sieger und wer ist der Besiegte.
Der 2013 verstorbene Lothar Bisky, damals Rektor der Filmhochschule Potsdam, später unter anderem Co-Vorsitzender der SED-Nachfolgepartei Die Linke.
Und in der Geschichte ist das relativ eindeutig, wer die Geschichte schreibt. Und da setzte auch die Uminterpretation der Ereignisse an und im Großen und Ganzen können wir ja sagen, ist es ja gut gegangen. Wir haben ja großes Glück noch einmal gehabt, dass da nichts explodiert ist. Dieses keine Gewalt als Losung spielte damals eine unheimlich gute Rolle und wurde durch alle politischen Kräfte getragen. Und das war unsere gemeinsame Formel. So viel Gemeinsamkeit war ja noch da.
30 Jahre deutsche Einheit, der Weg dahin, die Bedeutung der Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig und ihre Losung: Keine Gewalt.